Ja, ihr Lieben, ich freue mich, hier bei euch zu sein. Bei der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass ich mit der Zeit nicht so gut hinkomme. Deswegen werde ich sofort loslegen. Und ich möchte euch gleich von Anfang an mit einem Gedankenexperiment herausfordern. Ja, stell dir vor, du sitzt seit 1,5 Jahren im Gefängnis, in Einzelhaft, und du wirst ständig psychisch terrorisiert durch Verhöre. Und der größte Terror liegt darin, dass du nicht weißt, was auf dich zukommt, was dich erwartet. Ja, und du schreibst einen Brief an deine Liebsten. Ja, jetzt malt euch eure Liebsten vor Augen. Ihr schreibt einen Brief an eure Liebsten. Und ich will dir jetzt die Frage stellen, wie würde dieser Brief enden? Würde er vielleicht auch mit einem Gedicht enden, das ungefähr so klingt? Ohne gute Mächte. Von keiner Macht geborgen oder gehalten, stehe ich im Dunkeln meiner eigenen Nacht. Was bleibt es nur das Atmen und das Aushalten und eine Welt, die keinen Sinn mehr macht? Die Tage kommen hart und ohne Deutung, die Nächte schweigen kalt und ohne Trost. Kein Wort durchbricht die innere Verneinung, kein Licht, das meine Finsternis erlöst. Was vor mir liegt, bleibt leer und unversprochen, kein Morgen trägt ein heimliches Geleit. Die Zukunft ist ein Schweigen ungebrochen, ein Raum aus Zufall und Vergänglichkeit. Und wenn das Ende kommt, ich weiß nicht wann, so stumm es kommt aus blinder Notwendigkeit, kein Arm, der mich noch einmal halten kann, nur Staub im Wind der namenlosen Zeit. Klingt furchtbar, oder? Finde ich auch. Ich denke, die meisten Männer unter uns, mich eingeschlossen, würden dieses Gedicht schon bei der Männergrippe dichten, oder? Bei Bonhoeffer sehen wir genau das Gegenteil. Bonhoeffer, wir haben das Gedicht gehört, er war voller Hoffnung, voller Ruhe, voller Vertrauen und das in einer Situation, die aus menschlicher Sicht ja vollkommen hoffnungslos war. Bonhoeffer, er sitzt seit 1 Jahr und 8 Monaten im Gefängnis und wie wir es vorhin auch gehört haben, er wurde einmal versetzt. Er wurde versetzt, weil die Ermittlungen ergeben haben, dass er mit den Attentätern, die auf Hitler ein Attentat durchgeführt haben, sympathisiert hat. Und deswegen wurde er in das Reichssicherheitshauptamtsgefängnis in Berlin versetzt. Vorher saß er in dem Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis in Berlin-Tegel. Und dort haben wir auch vorhin schon gehört von Michael, dass er dort eine Zeit lang einige Annehmlichkeiten genoss aufgrund seines Standes. Aber jetzt wurde er versetzt und von diesem Zeitpunkt an hat sich seine Situation deutlich verschlechtert. Und trotzdem schreibt er so ein hoffnungsvolles Gedicht an seine Verlobte. Wie kann er so zuversichtlich sein, obwohl die Umstände sich noch verschlechtert haben? Lebte Bonhoeffer in einer Parallelwelt? Hat er die Fakten einfach ausgeblendet? Nein, ich denke, das war es nicht bei Bonhoeffer. Er wird auf die Fakten geschaut haben, aber er kannte denjenigen, der die Fakten ändern kann. El Shaddai, so stellt sich Gott Abraham vor. El Shaddai, Gott der Allmächtige. Und diesen Gott, den kannte Bonhoeffer. Und daher konnte er auch in solchen schwierigen Umständen ja nicht auf die Umstände blicken, sondern auf den, der diese Umstände ändern kann. Und in seiner dritten Strophe in dem Gedicht heißt es, dass er diese Umstände aus deiner, also aus des himmlischen Vaters, guten und geliebten Hand angenommen hat. Ja, wir sehen vor allem an dieser dritten Strophe, wo das Leid auch thematisiert wird, ja, dass Bonhoeffer das glaubte, was Paulus schon vor circa 1965 Jahren durch den Heiligen Geist geschrieben hat, und zwar in Römer 8, 28, einer der bekanntesten Verse der Bibel. Spurgeon nannte dies den größten Goldnugget in der Bibel. Hier heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Ja, und in den nächsten paar Minuten möchte ich mit euch diese wunderbare Verheißung, die Gott uns gegeben hat, durch den Apostel einmal genauer betrachten. Der Brief, in dem wir diese Aussage finden, alle Dinge dienen uns zum Guten, der wurde von Paulus, wie schon gesagt, an die Christen in Rom geschrieben. Das sehen wir am Anfang des Briefes, da werden die Adressaten benannt. Und Paulus bezieht sich hier selber und die Christen in Rom mit ein, wenn er sagt, wir wissen aber. Also diese Tatsache, dass alle Dinge zum Guten dienen, war etwas, was die Christen damals wussten und woraus sie Kraft gezogen haben. Und dieses Wissen, das hatte nicht nur Paulus, sondern das Wissen hatte auch Bonhoeffer. Und deswegen konnte er in ja, so schwierigen Umständen Gott vertrauen und diese Dinge aus seiner Hand annehmen. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, ja, in welcher Hinsicht ist das Gefängnis gut für Bonhoeffer? Ich sage, alle Dinge dienen denen, die Gott lieben, zum Guten. In welcher Hinsicht dient das Gefängnis für Bonhoeffer zum Guten? Aus menschlicher Sicht würden wir sagen, das ist alles andere als gut. Gut ist Freiheit oder was wir als gut empfinden würden, ist eine glückliche Familie, gute Freunde, einen guten Job, bei dem wir erfolgreich sind und ja, der uns erfüllt. Das sind gute Dinge und das sind pauschal auch gute Dinge. Aber Paulus und auch Bonhoeffer, sie schauen auf das große Ganze. Sie schauen nicht nur ja, auf das, was vor Augen sind, sondern auf das Große und Ganze. Sie wissen, dass ja, all das, was sie erleben, deswegen passiert, um, wie es in dem nächsten Vers heißt, dem Bild des Sohnes gleichförmig zu sein. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Also es bedeutet immer so, immer mehr so zu werden, wie Christus es ist. Ja, also diese Dinge dienen dafür, um immer mehr so zu werden, wie Christus es ist. Und später heißt es dann, um final verherrlicht zu werden, also bei Christus zu sein und so wie er zu sein. Also alle Dinge passieren aus diesen zwei Gründen, um geheiligt zu werden und final dann verherrlicht zu werden. Und dieses Wissen, das hat Paulus, aber auch Bonhoeffer vor Augen und daraus zieht er seine Kraft. Beide wissen, dass die Umstände des Lebens von Gott geführt werden, um ein großes Ganzes zu schaffen, so wie bei einem Orchester. Stellt euch mal vor, wir nehmen jetzt die Oboe aus der 9. Symphonie von Beethoven und spielen nur die Partitur von der Oboe. Die wird dann wahrscheinlich ungefähr so klingen. Ne? Nicht unbedingt schön. Wenn wir dann aber das große Ganze zusammenhören, dann merken wir, okay, Beethoven hat sich doch was dabei gedacht. Und so ist es auch bei dem Gläubigen. Er weiß, nichts schadet ihm, sondern alles wird ihm dienstbar und förderlich, selbst ja, diese schweren Momente. Diese Aussage leugnet auch nicht, dass Schwierigkeiten und Schmerzen real sind in dem Leben eines Christen. Also wenn wir sagen, alle Dinge dienen uns zum Guten, meinen wir damit nicht, dass immer jede Situation ein Happy End hat. Ich habe in die Predigt von dem Oberkirchenrat, Herr Assmann, reingehört. Doris hat mir die geschickt. Und er ist da sehr gut auf das Wohlstandsevangelium eingegangen, das ja, vor allem auch in Amerika gepredigt wird, wo es heißt, Segen bedeutet, eine gute Familie zu haben, viel Geld zu haben und so weiter und so fort. Nein, die Bibel lehrt ganz klar, dass Christen auch Christen Leid erleben werden. Und an manchen Stellen sogar gerade Christen werden Leid erleben. Und das weiß auch Bonhoeffer. Er weiß, dass Gott der souveräne Ingenieur ist, der alle Faktoren, Freude wie Leid, Erfolg wie Scheitern, in den Dienst seiner Absicht stellt. Ja, für den Gläubigen bedeutet dies eine radikale Umstellung der Perspektive. Er erwartet nicht in jeder Lebenssituation ein Happy End, aber er weiß, dass jeder Lebensumstand der direkteste Weg zum finalen Happy End ist. Ja, wem gilt diese Zusage, die so viel Trost und Hoffnung spenden kann? Lass uns den Vers nochmal lesen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Also diese Aussage, sie gilt nicht pauschal jeden, sondern nur denjenigen, die Gott lieben. Und ich habe mir die Frage gestellt, oder auch mir die Frage gestellt, warum liebte Bonhoeffer Gott, warum liebe ich Gott? Und die Antwort ist aus 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Weil Bonhoeffer mit seinen geistlichen Augen gesehen hat, was Gott für ihn getan hat, was er Großes für ihn getan hat. Und ein anderer Vers drückt das so aus Römer 5, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also Gott hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren, als wir noch nichts von ihm wissen wollten. Und er hat uns seine Liebe bewiesen, indem er sein Allerliebstes für uns verurteilt hat, damit wir nicht mehr verurteilt werden müssen. Keiner von uns schafft es, die Gebote vollkommen einzuhalten. Oder kann jemand hier in dem Raum von sich behaupten, dass er zu jeder Zeit Gott und seinen Nächsten von ganzem Herzen liebt? Also allein schon im Straßenverkehr scheitern wir täglich. Ich denke, das schafft keiner von uns. Und genau deswegen brauchen wir Jesus Christus, der all unsere Fehler, die wir täglich begehen, auf sich genommen hat und die er vor 2000 Jahren für uns bezahlt hat. Ja, und nur durch Jesus Christus kann ich ohne Schuld in den Himmel kommen. Jesus selber sagt es, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also Jesus, er will, dass wir verstehen, dass wir krank sind, dass wir Hilfe brauchen, dass wir uns mit unserem Problem an ihn wenden, zu ihm kommen. Und er will, dass wir verstehen, dass egal wie sehr ich versuche, ein guter Mensch zu sein, es wird vor Gott niemals ausreichen. Gott ist so heilig, Gott ist so perfekt, es wird niemals ausreichen. In Galater 3, Vers 10 steht, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Also eine Sünde reicht aus und ich habe für ewig den Fluch verdient. Oder eine zweite Stelle, denn wer irgend das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, also wenn ich einmal fluche im Straßenverkehr gegen meinen Nächsten, ist aller Gebote schuldig geworden. Also auch hier eine einzige Sünde reicht aus, um vor Gott nicht mehr zu bestehen. Aber genau hier kommt das Evangelium ins Spiel, die gute Nachricht, Jesus Christus. Und wegen diesem Evangelium liebte Bonhoeffer Gott und liebt jeder Christ Gott. Timothy Keller, er beschreibt das Evangelium sehr, sehr treffend. Das Evangelium ist dieses. Wir sind sündhafter und fehlerhafter in uns selbst, als wir jemals zu glauben gewagt haben. Aber gleichzeitig werden wir in Jesus Christus mehr geliebt und angenommen, als wir jemals zu hoffen gewagt haben. Und Paulus noch einmal, Christus, er hat den Schuldbrief getilgt, also unsere ganzen Vergehen hat er getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Ja, wenn ich mich Jesus anvertraue mit diesem Problem, mit meinem Herzensproblem, ihm meine Sünde schildere, dann gilt dies auch für mich. Dann werden auch alle Dinge in meinem Leben zum Guten mitwirken, egal was passiert. Und ich wünsche mir so sehr, ihr Lieben, dass wir alle mit dieser Hoffnung, mit dieser Verheißung nach Hause gehen und so in den Alltag leben. Dann können wir, wenn wir dies wirklich im Herzen glauben, selbst dann, wenn uns das Leben um die Ohren fliegt, wenn alles aus den Rudern gerät, auf Gottes souveräne Führung vertrauen und leuchten, wie Bonhoeffer in seiner dunklen Zelle. Ich will abschließend nochmal das Gedicht »Wer bin ich?« von Bonhoeffer vorlesen, das er, wie auch schon erwähnt, im Gefängnis in Berlin-Tegel 1944 geschrieben hat. »Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würge mir einer die Kehle, hungernd nach Farbe, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zittern vor Zorn über Willkür und kleinstliche Kränkungen, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig, bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor dem schon gewonnenen Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Amen.